Wir wollen zu Anfang ein paar Verse lesen aus verschiedenen Büchern. Also müsst ihr ein bisschen blättern. Einmal aus Markus 1. In Vers 4. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Dann aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, und sogleich, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger. Soweit aus Apostelgeschichte. Kapitel 2, ab Vers 38. Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und noch einmal aus Römer 6. Die Verse 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesu getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Schon eine kurze Betrachtung der Taufe im Neuen Testament lässt eigentlich erkennen, dass mit dieser Bezeichnung viele verschiedene Handlungen und Erfahrungen beschrieben werden. Wir finden die Taufe von unserem Herrn Jesus in den Evangelien eingesetzt, von den ersten Gläubigen in der Apostelgeschichte praktiziert und in den Briefen dann erklärt und ausgelegt. Das Wort Taufe hat die Bedeutung von Tauchen, Ein- und Untertauchen. Wir kommen da gleich nochmal zu. Unsere heutigen geltenden Wörterbücher erklären die Taufe als ein Sakrament der Aufnahme in die christliche Kirche. Sakrament heißt heilsbringend. Wir lesen aber auch in der Bibel von Waschungen, denen sich die Israeliten unterziehen mussten, nach der Berührung von Toten, gewissen kranken und unreinen Gegenständen, um sich dann von aller damit verbundenen Verunreinigung zu reinigen. Die Proselytentaufe, die an solchen Menschen vorgenommen wurde, die vom Heidentum zum Judentum übertreten wollten, ist uns in der Bibel nicht erwähnt, wird aber aus geschichtlichen Quellen uns überliefert. Dann ist da die Taufe des Johannes. Entsprechend dem Willen Gottes hat Johannes öffentlich und durch Untertauchen getauft. Dabei hat er vorher zur Buße und zur Umkehr aufgerufen, und die Täuflinge haben ihre Sünden bekannt. Außerdem wurden die Menschen ermahnt, ihr Leben wirklich zu ändern, indem sie der Buße würdige Früchte hervorbringen sollten. Johannes hat vornehmlich Juden angesprochen, um ihnen entsprechend den Gedanken Gottes nochmals die Chance zur Umkehr zu geben. Zusätzlich wurden die Getauften ermahnt, an den zu glauben, der kommen sollte, das heißt an Jesus Christus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten andererseits verachteten Gottes Rat gegen sich selbst und ließen sich nicht von ihm taufen. So können wir es in Lukas 7, Vers 30 lesen. Sie weigerten sich, die Wahrheit, dass sie Sünder sind, anzuerkennen und beschuldigten damit praktisch Gott der Lüge. Dann ist da die Taufe unseres Herrn Jesus Christus durch Johannes den Täufer. Johannes wollte ihn eigentlich überhaupt nicht taufen, weil er wusste, wen er da vor sich hatte. Aber er tat den Willen Gottes, hat sich unter diesen Willen gestellt und den Herrn Jesus Christus dann doch getauft. Der Herr Jesus, der von seiner Person her eine Taufe eigentlich als Zeugnis der Buße nicht nötig gehabt hätte, bezeugt darin seinen Willen, sich völlig zu demütigen und die Schuld der Menschen zu tragen. Dann ist da die Taufe der Jünger. Diese Taufe ist heilsgeschichtlich der Taufe Johannes des Täufers gleichzusetzen. Der Herr Jesus selbst, wie wir aus der Bibel wissen, hat nicht getauft, sondern hat das immer wieder seinen Jüngern überlassen. Kommen wir nun zur urgemeindlichen Zeit und die Praxis, die dort herrschte. Der auferstandene Herr gab seinen Jüngern den Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums des Reiches und dann zur Durchführung der Taufe. Aus der Apostelgeschichte erfahren wir, wie die Zeugen Jesu den Missions- und Taufbefehl verstanden und ausgeführt haben. Die klassische Bibelstelle über die urchristliche Evangeliumsverkündigung, einschließlich Taufe, finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Hier ist die Taufe mitten in die Entscheidung für den Herrn Jesus gestellt. Sie ist das sichtbare Bekenntnis zu ihm, dessen Namen dann auf den Täufling gelegt wird. Man könnte hier von einer Bekehrungstaufe sprechen. Sie wurde an denen vollzogen, die sein Wort aufnahmen, wie uns Apostelgeschichte 2, Vers 41 dieses aussagt. Und eben in der Annahme des Wortes und dem Begehren der Taufe offenbart sich der Glaube des bußfertigen Sünders zum Wort und der Person Jesu als zu dem alleinigen Retter aus Sünde und Schuld. Aber erst durch den Empfang des Heiligen Geistes erfährt der Täufling dann das Siegel der Vergebung und Annahme bei Gott. Zugleich wird ihm die Tür zur Aufnahme in die Gemeinde geöffnet. Damals, zu Pfingsten, in der messianischen Jüngergemeinde, die der Herr Jesus in Matthäus 16, Vers 18 meine Gemeinde nennt. Petrus verkündigt die Rettung von dem Zorngericht Gottes. Er war keinen Augenblick im Zweifel, dass bei echter Buße und Hinwendung zu Gott in der Taufe alles so verlaufen würde, wie er es den Zuhörern mit Vollmacht und großer Freiheit bezeugte. Er wusste sich im Auftrag und in völliger Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. Und so geschah es dann auch, dass wie durch ein Wunder 3000 Menschen, damals nur Israeliten, sein Wort annahmen und hinzugetan wurden. So heißt es in der Apostelgeschichte. Dass die Taufe in sich selbst, also der Akt für sich allein, noch keine Heilswirkung hat, zeigt die Verkündigung des Petrus im Hause des Cornelius. Nachlesen, Apostelgeschichte 10. Hier erfolgte der Geistesempfang spontan, ehe Petrus zur Taufe auffordern konnte. Das Wort hatte seine Wirkung an ihren Herzen getan und alsbald fiel der Heilige Geist auf sie, heißt es dann in Vers 44. Petrus sieht nun die Taufe nicht als überflüssig an, wie so manche Gläubige unserer Tage, sondern veranlasst sofort, dass alle, die den Heiligen Geist empfangen hatten, auch getauft worden im Namen Jesu Christi, damit alles seine Richtigkeit habe gemäß dem Gebot des Herrn, taufet sie. Der Geistesempfang ist die göttliche Bestätigung aufgrund von Buße und des Glaubens. Gott selbst bezeugt dadurch sein göttliches Ja zum Glauben an Jesus Christus, der dann in der Taufe bezeugt wird. Gott hat das letzte Wort im Akt der Neugeburt zu sagen und nicht der Mensch. Dass heute bei uns manches anders verläuft, ist eine Sache für sich, auf die jetzt in diesem Moment nicht näher eingegangen werden soll. Es kann aber eindeutig gesagt werden, dass es der Wille Gottes ist, dass alle, die an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, auch alsbald getauft werden sollen. Da, wo die Taufe dann öffentlich geschieht, ist sie immer eine Herausforderung, sowohl an die sichtbare Welt als auch an die Unsichtbare. Von einer Taufe des Säuglinge steht übrigens nichts in der Bibel. Die inneren Vorbedingungen wie Buße, Wortannahme und Glauben an den Herrn Jesus Christus machen eine Taufe der Kleinstkinder und aller Nichtgläubigen einfach unmöglich. Diese Säuglingsbesprengung ist vor Gott null und nichtig. Der Herr sagt ganz eindeutig, wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Markus 16, Vers 16. Die Kindertaufe ist somit wohl die folgenschwerste Irrlehre in der Christenheit. Denn nach der Lehre der Kirche wird der Täufling zu einem Gotteskind, wenn er getauft wurde. Das ist die sogenannte Taufwiedergeburtslehre. Später am Grabe bezeugt der Geistliche dann, dass der Verstorbene durch die heilige Taufe ein Kind Gottes geworden ist und dass er nun von Gott aufgenommen wurde. Der religiöse Mensch will, so scheint es, doch immer wieder betrogen werden. Nur nicht weiter darüber nachdenken. Am Ende könnte sich ja vielleicht Zweifel melden, ob alles in dieser Welt so seine Richtigkeit hat. Die Übung, Säuglinge zu taufen, kam übrigens erst im 2. Jahrhundert auf. Man glaubte dadurch, den frühzeitig sterbenden Kindern das Heil zu sichern. Gewiss ein verständlicher Gedanke christlicher Eltern. Wer aber Kindertaufe lehrt und praktiziert, muss ja notwendigerweise auch Heilskraft zuschreiben. Sonst wäre sie ja ohne Bedeutung, weil wirkungslos. Die Taufe ist aber keine heilswirkende Handlung, somit also kein Sakrament. Von einer Taufgnade zu sprechen, ist völlig gegen Gottes Wort. Die Bibel kennt diesen Ausdruck und die Sache, die man damit verbindet, nicht. Wir können zwar als gläubige Eltern unsere Kinder segnen und sie der Gnade Gottes anbefehlen, damit sie früh zu Jesus finden. Über die Handhabung der Taufe finden wir in der Bibel, aber als Kindertaufe keine direkte Belehrung. Wie schon eben kurz gesagt, das mit Taufe übersetzte Wort bedeutet in der Grundsprache des Neuen Testaments so viel wie ein- oder untertauchen, wie es in der damals gängigen Umgangssprache täglich gebraucht wurde. An dem Vorgang des Eintauchens ist auch abzulesen, dass der Täufling unter Wasser getaucht wurde. Dabei stieg dann auch der Täufer mit ins Wasser. Ferner ist von Bedeutung, dass der Täufer bei der Taufe bzw. was er zu dem Täufling spricht. Allgemein wird die sogenannte trinitarische Taufformel gebraucht, wie sie der Herr seinen Jüngern ja auch anbefohlen hat. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte finden wir dann diese Taufformel nicht. Die Jünger haben dort nur noch auf den Namen Jesu Christi getauft. Der Grund war, es ging in jenen Tagen vorrangig um den Namen Jesu. Paulus spricht in Römer 6, Vers 4 vom Begrabensein mit Christus durch die Taufe auf den Tod. Nur tote Leute werden begraben. Somit stellt die Taufe bildlich das Zeugnis des Täuflings zum Todesurteil Gottes über den alten Menschen dar. Von daher haben alte Täuferbewegungen den Täufer rücklings ins Wasser gelegt, um dadurch die Grablegung des mit dem gestorbenen Täuflings im Bilde der Taufe darzustellen. Aber der Täufling bleibt nicht unter Wasser. Er kommt wieder nach oben, er kommt wieder hervor. Daran kann man das mit Christus auferweckt sein zu einem Leben bildlich, oder es kann dann bildlich verdeutlicht werden. Es ist ein Leben, das aus dem Tode, nämlich dem Tode Jesu, hervorgekommen ist. Es gibt nichts Totaleres als den Tod. Sei es Sünde als Schuld oder als Zustand, alles ist durch den Tod Jesu am Flugholz von Golgatha gerichtet und gesühnt worden. Auch das bezeugen wir in der Taufe auf den Tod Jesu. Das setzt natürlich eine gründliche Belehrung voraus. Das ist heute möglich, da wir in der christlichen Welt die Taufe weithin ja nicht mehr in den Akt der Bekehrung mit hineinbeziehen. Das heißt, wenn jemand sich bekehrt hat, wird er nicht sofort getauft. Früher war das so. Wir geben Raum zur Belehrung und zur Bewährung. Aber ein besonderes Problem ist heute die Tatsache, dass die Mehrzahl der Bekehrten bereits als Kinder auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden sind. Da wir hier in dieser Gemeinde keine Wiedertäufer sind, können wir nur solche Gläubigen taufen, die ihre Säuglingsbesprengung als nichtig vor Gott erklären, weil sie nach Inhalt und Form unbiblisch ist. Die Bibel kennt auch keine Wiederholung der Taufe, die nach neutestamentlichen Grundsätzen vollzogen worden ist. Das heißt, wenn jemand in einer anderen Gemeinde getauft wurde, dann ist das gültig sein Leben lang. Es muss nicht in jeder Gemeinde, die er dann neu besucht, vollzogen werden. Der Täufling selbst muss allerdings sein Begehren, nach der Weise der Bibel getauft zu werden, zum Ausdruck bringen. Jeder, der als Wiedergeborener getauft worden ist, ist dann allerdings auch berechtigt zu taufen, wo immer er dazu aufgefordert wird. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass es ein ordinierter Pfarrer sein muss. Weit wichtiger als die Art und Weise des Taufvollzugs ist nämlich der Herzenszustand des Täuflings. Es gibt tausende von Menschen, die in Wasser untergetaucht sind, aber nicht wirklich getauft worden sind. Ein wirklich getaufter Christ ist jemand, der sich nicht nur dem äußeren Ritus unterzogen hat, sondern dessen Leben auch deutlich macht, dass das Fleisch, die alte Natur, auf den Platz des Todes gebracht worden ist. Die Taufe muss sowohl ein äußeres Bekenntnis wie auch vor allem eine Herzenssache sein. Dann kann auch der Täufling, wie der Kämmerer aus Ägypten, bezeugen, von dem ja geschrieben steht, er zog seinen Weg mit Freuden. Nochmal kurz zusammengefasst. Taufe ist nichts Schlimmes. Man wird unter Wasser getauft. Ist freiwillig. Es kann jeder Gläubige tun, wenn ein anderer Gläubige ihn darum bittet, getauft zu werden. Allerdings, falls er zu einer Kirche gehörte, sollte er vorher doch nochmal sich überlegen, ob er nicht aus dieser Kirche austritt, um wirklich auch Gott gehorsam zu sein. Und wenn das in einer Gemeinde geschieht, sollte der Täufling sich das auch äußern, dass er sich gerne getauft werden müsste. Aber das kennt ihr ja aus den Taufen, die wir schon haben durchgeführt. Es gibt auch keinen besonderen Raum, wo eine Taufe stattfinden muss. Das kann draußen sein. Gemeinden, die am Wasser wohnen, machen das in der Nord- oder in der Ostsee oder an einem See oder in der Weser. Wer die Möglichkeit hat, ein Taufbecken in der Gemeinde zu haben, der benutzt das Taufbecken. Man kann es auch zu Hause in einer Badewanne tun, wenn keine anderen Möglichkeiten gegeben ist. All das schreibt uns die Bibel nicht vor. Wenn es irgendwo vorgeschrieben wurde, dann ist das Menschensache, die das vorgeschrieben haben. Und das ist nicht richtig und das ist nicht biblisch, sagen wir es mal so. Taufe, wie gesagt, ist nichts Schlimmes. Kann jeder, der es möchte, gerne tun. Jeder von den jüngeren Geschwistern, die sich noch nicht haben taufen lassen, oder von den Eltern, besteht die Möglichkeit, das immer wieder zu tun, ob nun hier oder woanders. Aber er sollte sich überlegen, ob er es nicht tut. Denn es ist ein Gehorsamsakt unserem Herrn Jesus gegenüber und nichts anderes. Es bewirkt keine Vergebung der Sünden und der Schuld, sondern es ist ein Zeugnis für ihn. Und wer es noch nicht getan hat, sollte einmal darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht an der Zeit ist, diese Dinge zu tun.